Es war am 10. September 2000. Das Datum werde ich nie vergessen.
Gefasst und ruhig liest Semija Szymczek aus ihrem Buch von der Nacht, in der sie vom Angriff auf ihren Vater erfuhr und wie Enver Szymczek zwei Tage später starb. Es ist die Geschichte, die Semija Szymczeks halbes Leben bestimmt hat und weiter bestimmen wird. Es geht um Opfer, die zu Verdächtigen gemacht wurden, um ein Ermittlungsfiasko und einen Staat, der sich schwer tut, rassistisch motivierte Gewalt aufzuarbeiten. Aber es ist auch die Geschichte eines 14-jährigen Mädchens, dem der Vater genommen wurde, meint die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Hinterbliebenen der NSU-Morde, Barbara John.
Ich glaube, es gehört zu ihrer Art, mit der Trauer umzugehen. Es ist ein Ausdruck auch von Liebe zu ihrem Vater. Sie ist ihm das einfach schuldig.
Semija Szymczek erzählt von dem Weg ihres Vaters aus der Türkei zu seiner Frau, die schon in Deutschland lebte, wie er sich hochgearbeitet hat vom Hilfsarbeiter zum erfolgreichen Unternehmer und ihrer glücklichen Kindheit. Nach dem Mord an ihrem Vater war alles anders. Besonders verletzt hat Semija Szymczek, dass die Ermittler ihre Familie verdächtigten.
Immer wieder bombardierten sie meine Mutter mit denselben Fragen. Wie war ihre Ehe? Doch nicht wirklich gut, oder? Stimmt es, dass ihr Mann eine Geliebte hatte und sie schwängerte? Hatten sie denn noch überhaupt regelmäßig Sex?
Erst mit Bekanntwerden der Terrorgruppe NSU war die Last des Verdachts von ihrer Familie genommen. Auch Politiker waren entsetzt, wollten nicht nur einfach einen Prozess, sondern sich um die Hinterbliebenen der Opfer kümmern. Bundeskanzlerin Merkel habe ihnen im Februar 2012 versprochen, in Kontakt zu bleiben. Aber daraus wurde nichts, beklagt Semija Szymczek.
In einem Brief vom 4. Oktober 2012 ließ sie mir ausrichten, dass sich für ein solches Gespräch ein Termin nach dem Abschluss der Ermittlung und nach Erhebung der Anklage anbieten würde. Die Anklage wurde am 5. November 2012 erhoben. Bis heute habe ich nichts mehr vom Kanzleramt gehört.
Die Hinterbliebenen der Opfer schauen nun auf den Prozess gegen die mutmaßliche Terroristin Schäpe und andere aus dem Umfeld des NSU. Semija Szymczek wird dort als Nebenklägerin auftreten. Einer ihrer Anwälte ist Jens Rabe. Er vergleicht den Terror des NSU mit dem Linksterrorismus der RAF, prangert aber an, dass die Politik zurückhaltend auf den rechten Terror reagiere.
Liegt die Zurückhaltung daran, dass es hier bei den Taten des NSU eine schwache Bevölkerungsgruppe getroffen hat, die Migranten? Fürchtet sich die Politik womöglich, durch eine Stellungnahme gegen den seit der Sarrazin-Debatte wieder salonfähigen, gutbürgerlichen Rassismus Wähler zu verlieren?
Ähnliche Signale meinen Rabe und sein Kollege Stefan Lukas von der Justiz zu empfangen. Das Gericht in München habe für den NSU-Prozess nicht einmal für den türkischen Botschafter einen festen Platz reserviert. Für Journalisten und Zuschauer gäbe es jeweils gerade 50 Plätze. Und die Nebenkläger verschwenden unter einer Empore, so Anwalt Lukas.
Diese Raumsituation nach unserer Überzeugung suggeriert, dass sich bei dem NSU-Prozess um keine herausragende Strafsache handelt. Und vielleicht noch interessanter und nicht nur sinnbildlich, wieder sind es die Opfer und die Hinterbliebenen, die nicht sichtbar sein werden. Sie werden ebenso wenig wahrgenommen, wie das seit dem Mord an Enver Szymczek schon 11 Jahre lang der Fall war.
Semija Szymczek erhofft sich dennoch viel von dem Prozess. Sie will von ihren Rechten als Nebenklägerin Gebrauch machen, Beweismittel einsehen und Fragen stellen, denn sie will endlich antworten.
Im Gerichtssaal werde ich Beate Zschäpe begegnen. Es wird für mich ein schwerer Moment sein. Aber mein Bedürfnis nach Aufklärung ist größer als meine Angst.
Uwe Lüb, Berlin.